ein leidenschaftliches Rufen, ja, ein Aufschrei, gib Frieden, Herr, gib Frieden. Ja, wer würde da nicht einstimmen? Matthäus Evangelium Kapitel 5. Jesus sah die Volksmenge, stieg auf den Berg und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach, selig die geistlich Armen, ihrer ist das Reich der Himmel. Selig die Trauernden, sie werden getröstet werden. Selig die Sanftmütigen, sie werden das Land besitzen. Selig die Hungern und Dürsten nach der Gerechtigkeit, sie werden satt werden. Selig die Barmherzigen, sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig die reinen Herzens sind, sie werden Gott schauen. Selig die Frieden stiften, sie werden Söhne Gottes heißen. Selig die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, ihrer ist das Reich der Himmel, selig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Arge wider euch reden um meinetwillen und damit lügen. Freut euch und frohlockt, weil euer Lohn groß ist in den Himmeln. Überschäumende Freude, 6 Richtige im Lotto, die Familie strahlt, sowas hätten sie doch nie sich erhofft. Diesmal war alles richtig. Sie fallen sich um den Hals, jetzt können Pläne geschmiedet werden. Und wie sehr man die dann beneidet, von dem man das so hört, ja, der hat's geschafft und der hat's erreicht. Was für ein Glück. Eine andere Form von Glück. Nicht nur 6 Richtige, 8 Richtige. 8-mal sagt Jesus, da liegt ihr richtig. Nicht, weil es unsere Tugenden wären, sondern mein Zustand, wie ich bin, wie ich mich vorfinde, so ganz einfach, wie ich lebe, sagt Jesus, gratuliere. Gesegnet die Trauernden. Ziemlich krass, dieses paradoxe Wort in den Seligpreisungen. Da ist ja alles so widersprüchlich, denn da, wo wir sagen, herzliches Beileid, sagt Jesus, herzlichen Glückwunsch. Du darfst dich freuen, du bist zu beneiden. Ja, du hast gewonnen. Ja, also das kann ja irgendwie nicht stimmen. Wo wir sagen, der hat gewonnen, sagt Jesus, du bist ein Loser. Und wo wir sagen, das ist ein Loser, ein Verlierer, sagt Jesus, du bist auf der Siegessträhne. Ein anderes Glück als das Glück der Lottogewinner, das Glück der Predigt. Glücke kommt von Gelücke, von gelingendes Leben. Das erreichen wir nicht durch das, was wir haben und was wir aufweisen können, wozu wir es bringen, womit wir glänzen, sondern ganz anders. Aber nun selig die Trauern. Und es heißt auch schon bei Luther, die Leid tragen. Und das eröffnet viel Fragen. Selig sind die, da Leid tragen, singt man im Brahms-Requiem zu Anfang 15 Minuten lang. Ja, als sei das schon allein Seligkeit, wenn man Leid tragen muss. Das mag man ja leicht singen, aber wenn man es tragen muss, oder die unter der Not der Welt leiden, über die Not klagen. Es ist im Grunde alles gemeint, was Leid verursacht, was Leid heißt. Eine leidvolle Begegnung, die ich gestern Mittag hatte, gerade beim Überdenken dieses Themas. Da kommt mir im Tal jemand entgegen, der auf einem Rollstuhl gefahren wird, von etlichen jungen Leuten hinter sich, in sich versunken. Offensichtlich ein alter Herr. Beim Nähergehen merke ich, nein, das ist ja Wilfried, mein Kollege, mein Bruder. Ach, der ist heute 80 und die Familie feiert. Ganz tief gebeugt, nur noch wenige Worte sprechen, kann er seit Jahren, ja, krank. Schwer krank. Ja, und ein Mann wie ein Baum gewesen, ein Leistungsträger. Im Bund Leiter der Heimatmission und zuständig für die Pastorenvermittlung und seit Jahren, was sagt man so, ein Häufchen Elend. Ich habe ihm das Wort zum Geburtstag vermacht, das ihm helfen soll, über sein Parkinson und die Demenz vielleicht leidend ertragen, dennoch Zuversicht zu bekommen. Der Herr ist mit dir. Ob das wirkt? Ja, bei uns heißt es, dem Fröhlichen gehört die Welt, die Sonne und das Himmelszelt, ne? Unser lieber Kanon von ganz früher. Und in der Bibel heißt es schon in den Sprüchen, ein fröhlich Herz macht das Leben lustig, aber ein betrübter Mut betrocknet das Gebein. Ja, so soll es doch sein. Glauben heißt doch, im Frieden Gottes zur Freude kommen. Wie heißt die Frucht des Geistes? Liebe, Freude, Friede und nicht Trauer, Sorge und Schmerz. Was haben die ersten Zuhörer damals auf dem Hügel gehört, seine 12 Jünger? Das waren ja doch Leute, die aufgewachsen waren im Judentum und die Schrift schon kannten, zumindest die zentralen Worte. Und da muss etwas angeklungen haben in dem, was Jesus hier sagt. Jesaja. Der Herr hat mich gesandt, den Armen frohe Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu heilen, die Gefangenen zu befreien, alle Trauernden zu trösten und ihnen Freudenöl zu geben statt Trauergewänder. Jahrhundertealte Verheißung. Und jetzt zitiert unser Lehrer, unser Rabbi, unser Meister diese Worte. Sollte das wahr sein? Genau diesen Wortlaut in Jesaja zitiert Jesus in der Synagoge in Nazareth und sagt dann noch, das erfüllt sich nun, heute geschieht dies. Da haben sie ihn davongejagt. Es konnte nicht wahr sein, unmöglich sowas zu behaupten. Verkehrte Welt, möchte man sagen, weil das nicht übereinstimmt mit unserer Welt. Nur die verkehrte Welt, das sind wir. Die richtige Welt ist diese. Ja, nicht die Bemitleidenswerten, die Erfolgsverwöhnten, unsere Gegensätze. Jesus bereitet mit diesen Worten in der Bergpredigt das vor, was sie erleben werden. Er geht durchs Land, predigt, heilt die Kranken und bringt Trost an der Stelle, wo wir ihn am dringendsten nötig haben. An der schmerzlichsten Stelle unseres Lebens tritt Gottes Trost ein, im Tod, im Sterben. Simeon, der greise Herr, der schon 30 Jahre vorher in den Tempel gehumpelt kam und dem kleinen Jesuskind, gerade mal 6-7 Tage alt, begegnet, nimmt es auf den Arm und sagt, Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren, denn meine Augen haben das Heil gesehen. Und man sagt von ihm, er wartete auf den Trost Israels. Irgendwann müsste doch mal derjenige kommen, der den wirklich wirksamen Trost bringt. Nicht unsere hilflosen Trostworte. Was soll man schreiben auf Beileidskarte? Mein Mitleid, mein Beileid. Wirksamer Trost. Wie? Jesus ruft da 3 Tote ins Leben zurück. Die 12-jährige Tochter eines verzweifelten Vaters, den soeben gestorbenen Bruder von 2 Schwestern und dann, den mag er 17 Jahre alt gewesen sein, den Sohn einer Witwe, zu der er Jesus sagt ihr, weine nicht, und er gibt ihn ihr wieder. Ja, das ist nur 3-mal geschehen, aber das Zeichen dafür, es gibt Trost über eine Trauer hinweg, unvorstellbar. Das zieht sich durch die Bibel, das Wort vom Trost. Am Ende wird stehen, der Herr, unser Gott, wird alle Tränen abwischen von unseren Augen, weil der Tod abgeschafft ist. Kein Leid, kein Geschrei wird mehr sein. Und in diesen Rahmen trifft diese Seligpreisung. Trauer über den Schmerz, da wo er am größten ist. Bei Verlust, beim Hergeben müssen, beim Abschied nehmen. Ja, das wartet ja auf uns alle irgendwann irgendwo. Und wir erleben das schon vorab, wenn wir in der Rolle sind, einen geliebten Menschen hergeben zu müssen und dann zu Recht tief traurig sind. Und es gibt Phasen des Lebens, die wir auch immer wieder durchmachen, wo wir einen kleinen Vorabgeschmack davon bekommen, wie schmerzlich es ist, etwas loslassen zu müssen. Wenn Träume zerbrechen, wenn irgendetwas scheitert. Schon wenn Kinder aus dem Haus gehen oder sich Dinge ereignen, mit denen man überhaupt nicht gerechnet hat. Das ist dann Probe auf Exempel, ob mein Glaube denn auch trägt. Wir müssen trauern lernen, ihr lieben Mitchristen, weil Trauer zum Leben gehört. So sehr wir uns dagegen sträuben und unsere Kultur und alles, was man uns beibringt, dagegen sprechen mag. Fröhlichkeit wird eben organisiert, wenn man sie nicht hat. Und man holt sie sich wo. Leiterfahrungen bleiben uns nicht erspart, das wissen wir alle, aber wir möchten es nicht wahrhaben. Trauer ist lebensnotwendig. Es wendet unsere Not. Trauer, ganz gleich, welchen Verlust wir erfahren. Dann zu erfahren, es gibt da eine Hand, die hält mich über einem Abgrund, der so tief ist, dass mich sonst keiner halten kann. Ja, mein glücklich sein wollen und meine populären Auffassungen, die Lebensphilosophien vom Fröhlichsein, die rächen sich natürlich nicht. Billy Graham hat schon vor Jahrzehnten die Seligpreisungen in ein Buch gefasst, Das Geheimnis des Glücks. Was heißt denn nun Glück? Wir leben im Jahrhundert der Oberflächlichkeit. Da meinte er noch das Vergangene, ja. Es hat sich nicht sehr viel dran geändert. Lache und die Welt lacht mit dir, weine und du bleibst allein. Die Apostel des Frohsinns setzen ihre Maskeraden auf, stellen das Radio lauter, treten aufs Gaspedal und stürzen sich ins Leben. Ja, das kann man nicht. Sich durchs Leben lachen, das klappt nicht. Eine Zeit lang vielleicht. Da haben kluge Leute vor gar nicht so langer Zeit, vor einigen Jahrzehnten, das zusammengefasst, analysiert und Bücher verfasst. Einer von denen in der Nachkriegszeit hat die psychische, seelische Verfassung Deutschlands und Europas in Büchern verfasst. Einmal die vaterlose Gesellschaft, wie ist das, wenn wir keinen Vater mehr haben, weil die Väter im Krieg gewesen waren. Und dann ein Buchtitel, der für Aufsehen erregte und heiß diskutiert war. Die Unfähigkeit zu trauern. Wir müssten dringend fähig werden zu trauern. Damit meinte der Alexander Mitscherlich, ein Arzt, Psychoanalytiker, die Erschütterung, die er empfand, als er beauftragt war, die Verbrechen aufzuarbeiten, die seine Zunft, die Ärzte, zur Zeit des Nationalsozialismus, angerichtet hatten, Hunderte, die sich beteiligten in Konzentrationslagern. Da legt der Atheist eine Wunde offen. Da ist Schuld. Abgrundtiefe Trauer. Aber da sind aber meine Berufskollegen unfähig dazu zu stehen. Warum? Weil sie nicht den haben, der Schuld vergeben kann. Und da wird verleugnet und verdrängt. Ja, er war ein Atheist, aber er beschreibt sehr treffend das Unvermögen, nicht trauern zu können, weil wir keine Adresse haben für unsere Not und kein Schutt- und Schuldabladeplatz. Das ist eine Möglichkeit der Trauer, die gar nicht so selten ist, die Schuldverstrickung. Und dann weiß man nicht, wohin und wie damit umgehen. Verdrängen und verleugnen geht nicht. Jesus sagt auch, es gibt eine andere Art von Trauer, die ist aufgesetzt, geheuchelt. Die Gesetzestreuen, die er kritisiert, weil sie ihnen die Asche ins Gesicht treiben und damit vorgeben zu trauern. Es ist aber nur Selbstmitleid. Sie spielen nur Trauer. Falle. Lasst euch von denen nicht beeindrucken. Das ist gespielt, das ist nicht echt. Im Judentum, wie heute noch im Orient, gibt es die Klageweiber. Jesus schickt die Leute weg, die in dem Haus, wo er hingeschickt war, zu helfen, zu heilen, und wo dann das geschieht, dass die Tote ins Leben zurückgebracht wird, geht raus, hört auf mit diesem künstlichen Gejammer. Ja, ein nicht erfolgversprechender Versuch mit gemachter Trauer. Paul Gerhardt bringt das im Lied in die Fassung: Was helfen uns die schweren Sorgen? Was nützt uns unser Weh und Ach? Was hilft es, wenn wir alle morgen beseufzen unser Ungemach? Wir machen unser Kreuz und Leid nur größer durch die Traurigkeit, wenn es eine selbstgemachte ist. Die Bibel heißt ja, Gott wird uns trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Aber bei meinem Besuch neulich, drei Wochen her, bei unserem jetzt zweijährigen Enkel, wir sollten ja auch die gerade jetzt 2 Monate alte kleine Schwester kennenlernen. Ich bin da im Alter, da müsste ich längst Urgroßvater sein, aber ich habe das schon mal zum Opa gebracht, immerhin. Da erlebe ich doch, wie der kleine Mogli, so heißt er wirklich, alle fragen, wie heißt er denn wirklich, da muss ich sagen, der heißt so, mit seinen 12 Jahren schon ganz schön pfiffig ist. Der weiß, wie man getröstet wird. Man muss nur ganz laut plärren. Ich darf dazu natürlich gar nichts sagen, wenn ich als Greis beobachte, was da so an Erziehung geschieht. Also meine Tochter hat wirklich gelernt, man muss Kinder trösten. Aber ich glaube, der hat den Bogen raus. Je lauter er plärrt, desto schneller kommt er auf den Schoß und wird getröstet. Ich habe gedacht, na, was hat er denn? Gab doch gar keine Ursache, jetzt zu jammern, aber er spielt den Traurigen. Vielleicht ist es auch echt, ich will dazu gar nichts sagen, da habe ich erzieherisch heute gar keine Ahnung mehr von. Irgendwann wird er mal dahinter kommen, das klappt nicht immer. Und so wird auch unser Töchter dann irgendwann merken, jetzt muss er lernen, damit selber fertig zu werden und darf nicht so ein Theater machen. Ja, in den Psalmen heißt es, die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Das ist kein Automatismus, aber eine grundbiblische Wahrheit, wenn es eine wirklich echte, tief traurige Phase ist. Da gab es vor Jahren ein Lied, das hat mich in der Strophe immer sehr skeptisch gemacht. Das klang sehr richtig. Du gibst das Leben, das sich wirklich lohnt, für dies Versprechen hast du dich nicht verschont. Doch du gibst nicht nur ein wenig, Herr, die Fülle ist bei dir. Und dann heißt es, mit dir zu leben bewahrt uns nicht vor Leid, doch weil dies auf dich schauen lehrt, lohnt sich die Traurigkeit. Das ist Berechnung. Da gibt's Leute, die sagen dann, das ist ein ganz besonderer Segen, dass du jetzt Trauer durchmachst, unverfroren. Es ist eine komplizierte Sache mit unserer Trauer. Da singt ein 50-Jähriger vor Jahren, ich hab's noch im Ohr, er wurde dann der bedeutendste Schlagersänger deutscher Sprache, weil er über 60 Jahre lang es geschafft hat, im Geschäft zu bleiben mit über 1000 Liedern. Der 50-Jährige singt zu seiner 27-jährigen Tochter, ich wünsch dir Liebe ohne Leiden. Habt ihr es noch im Ohr, der Österreicher, der Udo? Er ist vor 10 Jahren mit 80 ganz plötzlich gestorben, mit einem Herzinfarkt, das ihn beim Spaziergang erwischt hat. Liebe ohne Leiden? Ja, eine Zeile finde ich ganz gut. Und eine Hand, die deine hält, und dass dir nie die Hoffnung fehlt, da blitzt etwas auf von einer Wahrheit. Ja, bei all seinem Singsang über Liebe und Liebelei, die so oberflächlich waren, aber Liebe ohne Leiden, Glück für alle Zeit, das kann er ihr ja wirklich wünschen. Die Tochter, die er endlich freigeben muss und ins Leben schicken. Aber Trauerfeier. Warum nennen wir eine Trauerfeier Trauerfeier? Was feiern wir da eigentlich? Fällt mir immer schwer, das Wort Trauerfeier. Vor allen Dingen, wenn es dann heißt, wir treffen uns noch zur Nachfeier. Wir haben noch nicht gefeiert, jetzt feiern wir noch weiter. Was feiern wir denn da? Und dann ist die Verlegenheit da, man solle doch bitte etwas Lobenswertes sagen über den Verstorbenen, wie ja immer die Lobeshymnen dann angestimmt werden. Aber da ist was dran, da wird Trauer gefeiert. Da muss man was abtrauern. Denn Trauer hat etwas Versöhnendes. Im Trauern, da merken wir, da wird etwas heil. da werden wir versöhnt, da kommt Vertrauen auf. Ich habe das miterlebt bei einer für mich sehr bewegenden Beerdigung, da war ich gerade 33 Jahre alt geworden, kam in meine zweite Gemeinde nach Bremen. Mein Vorgänger war vor einigen Monaten verabschiedet worden, so ein Endfünfziger, für seinen letzten Gemeindedienst in Süddeutschland. Eines Morgens, ich war wenige Wochen erst in Bremen, ruft mich der Gemeindeleiter an und sagt, du, Karl-Heinz ist tot. Ein Schock. Der beliebte Pastor, mein Vorgänger. Ja, und es steht fest, der Sarg kommt zurück her zu uns und Anneliese möchte gerne hier wieder ihre Heimat finden, die sie ja lange Zeit hatten. Das war eine Beerdigung und ich musste sie gestalten. Da fehlen einem die Worte. Zum Glück gab es Bundesprominenz, die mir manche Worte abnahm und auch die Traueransprache, denn seine Klassenkollegen gehörten damals zu den Bundesdirektoren. Aber den Rahmen abstecken, was wird gesungen, was soll gesagt werden in der Nachfeier und dann gescheit was. Als Mögliche gesagt und gesungen war in dieser Nachfeier, steht sie auf, die Anneliese, und sagt, ich möchte, dass wir jetzt Lied Nummer 378 singen. Schlagen auf, 378, und wir singen. Nun sich das Herz von allem löste, was es an Glück und Gut umschließt. Komm, Tröster, Heiliger Geist, und tröste, der du aus Gottes Herzen fließt. Nun sich das Herz in alles findet, was ihm an Schwerem auferlegt. Komm, Heiland, der uns mild verbindet, die Wunden heilt und trägt und pflegt. Nun sich das Herz zu dir erhoben und nur von dir gehalten weiß, bleib bei uns, Vater, und zum Loben wird unser Klagen dir sei Preis. Jochen Klepper, 1940. Textet diese Strophen einer der begnadeten evangelischen Liederdichter, am Leben verzweifelt, mit seiner Frau sich den Tod gegeben, weil er nicht mehr wusste, wie soll es weitergehen. Seine Tochter musste er hergeben. Er wusste, sie kommt ins KZ, denn sie war jüdischer Abstammung gewesen. Und dann dieses Gebet. So endet diese Trauerfeier und wir merkten, oh, bei ihr hat die Trauer Halt. Sie hat die Hand gefunden, die das Leben hält. Leben heißt rechtzeitig trauern lernen. Trauern lernen. Kann man das lernen? Ja. Es gibt da ein anderes Lied von einem Liedertexter, der im Grunde unsere Tage mitgeprägt hat. Evangelischer Couleur. Er wird ihn alle kennen. Jürgen Werth. Eigentlich Journalist und Autor. Hat gebracht zum Redaktionsleiter im Evangeliumsrundfunk, Programmdirektor, Vorstandsvorsitzender, Allianzvorsitzender und. Von ihm kamen wir so wie ein Fest nach langer Trauer und ähnliche Lieder. Er ist heute 73 und als er so Ende der 30er war, hat er berichtet, er hatte ein schweres Zuhause und das hat ihn im Nachhinein des Öfteren niedergedrückt. Seine dünn behäutete Seele, die streikte ab und zu mal und da konnte er plötzlich nicht mehr. Der alkoholkranke Vater zu Hause hat den Alltag unserer kleinen Familie immer wieder an den Rand der Belastbarkeit gedrückt. Da wusste dieser Pastor und Liedertexter, Programmleiter vom Evangeliumsrundfunk, der wusste was davon, was er sonst verkündet und sagt, sein Lied. Leben ohne Schatten ist Leben ohne Sonne. Wer nie im Dunkeln saß, beachtet kaum das Licht. Leben ohne Tränen ist Leben ohne Lachen. Wer nie verzweifelt war, bemerkt das Glück oft nicht. Leben ohne Täler ist Leben ohne Berge. Wer nie ganz unten war, schaut gleichgültig ins Tal. Leben ohne Zweifel ist Leben ohne Glauben. Wer niemals sucht und fragt, dessen Antworten sind schal. Leben ohne Kämpfe ist Leben ohne Frieden. Wer nie im Sturm war, freut sich nicht an glatter See. Leben ohne Trauer ist Leben ohne Hoffnung. Wer keinen Abschied kennt, kennt auch kein Wiedersehen. Eigentlich eine Zumutung, diese Texte. Aber daran lernt man, oh, ich muss rechtzeitig lernen zu trauern, richtig zu trauern, trauern mit Hoffnung, trauern vertrauend und nicht verzweifelnd. Trauern ist dann versöhnend und erlösend. Denn sie sollen getröstet werden. Ja, ein Buchtitel. Es gab dazu einen Film, den ich mit meinem Vater, als ich noch jungscher Junge war, im Fernsehen gucken durfte, schwarz-weiß. Wir hatten keinen eigenen Fernsehapparat. Mein Vater gehörte zu der Generation, den hat er dann im hohen Alter erst sich besorgt. Ein eigenes Auto hatten wir zu Hause nie und. Ist also urlange her. Aber diesen Film müssten wir sehen. Das ist ja ein Bibelwort, denn sie sollen getröstet werden. Er handelt gemäß dem Buch von Alan Paton von dem Leid der Rassentrennung in Südafrika. Das Kuriose war da noch dabei, dass mich als 15-Jährigen schon bewundert hat. Der alte Herr, bei dem wir den Film sahen, der wusste noch nicht, dass Sprache synchronisiert werden kann und hat sich die ganze Zeit begeistert davon, dass die Deutschen diesen Schwarzen so gutes Deutsch beigebracht haben, so perfektes, gutes Deutsch, dem beizubringen, dass das ein anderer, der da spricht, als dieser Schwarze. Das war nicht möglich. Aber der Film und der Titel und das Buch. Der schwarze Pfarrer, farbig, leidet darunter, was bei ihnen geschieht. Das Ungerecht, das schreiende Unrecht. Und sein Sohn wird zum Mörder im Widerstand. Entsetzlicher Schmerz und Kummer. Und dann beschreibt Alan Paton, dass er sagt, der Pfarrer Kumalo, Schmerz und Kummer sind ein Geheimnis, aber ich habe erlebt, dass Güte und Liebe den Kummer und den Schmerz aufwiegen können. Ein Christ wird nicht vom Leiden verschont. Unser Herr hat auch gelitten. Und ich denke, er hat nicht darum gelitten, dass wir nicht zu leiden bräuchten, sondern um uns zu lehren, wie man das Leiden erträgt. Denn er wusste, dass es kein Leben ohne Leiden gibt. Da hat Udo Jürgens mal aus Versehen recht. Es gibt kein Leben ohne Leiden. Leid tragen, na, manchmal geraten wir in Mitleidenschaft. Wir sind ja meistens nicht die Verursacher. Fast immer nicht. Dann sind wir die Mitleidenden. Aber Leid muss man tragen. Nicht Leid tragen, Leid tragen. Anfang der Passionswoche der letzten, nach dem 6. Passionstag, den wir heute haben, was heißt Passion, wir haben sie ja schon über 5 Wochen, Leidenszeit. Heute am Sonntag ist das Wort für die Woche, der Menschensohn muss erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Jesus spricht von dem Muss, es muss so sein. Warum? Es gibt eine leichte Andeutung im Neuen Testament, da wird im Hebräerbrief von Jesus gesagt, er hat Barmherzigkeit gelernt durch das, was er leiden musste. Passion, Leiden. Ob man das versteht? Die Passion wieder, ja, Matthäus Passion, Johannes Passion, wie ich das schätze und oft mitgesungen habe, so Kirche, Konzerten. Karwoche, die Trauerwoche, Karfreitag. Ja, dann feiern wir am nächsten Sonntag die Freude der Auferstehung und dann wird leicht ausgeblendet, was dem vorausgegangen ist, wie alles Leid der Welt sich an diesem schrecklichen Ereignis austobt, wie alle schlimmen, verrückten, bösen Gedanken dieser Welt die Dornenkrone erfahren, da wo das Haupt des Sohnes Gottes, des Erlösers, mit der Dornenkrone gekrönt wird und damit alle bösen Gedanken gebrandmarkt werden bis heute. Alles Leid um Gaza und alles Leid um die Ukraine. Unglaublich. Und alle Wege, die wir gegangen sind, mit unseren Füßen und die Menschen gehen, um andere umzubringen oder auch nur weh zu tun, die wurden am Kreuz durchkreuzt und durchbohrt in den Beinen Jesu. Und alle Schandtaten, die in dieser Welt geschehen, geschahen an ihm, als man seinen Leib geschändet hat. Ja, auch das unermessliche Leid dieser Welt ist hier mit eingeschlossen in einem weltweiten Horizont, der kaum zu ahnen ist. Also was immer wir in unserem Leben schon durchmachen an Leiterfahrung, Verlust, von Anfang an, unser zweijähriger Enkel merkt es schon, und das steigert sich und wir haben es immer wieder und da erleben wir immer ein Stück sterben, hergeben müssen, trauern. Aber Christen kennen ein vertrauendes, versöhnendes, erlösendes Trauern. Wenn der Jürgen Dreier in seiner guten Volksbibel schreibt, hart feiern, dann meint er vielleicht die richtige Trauerfeier. Das Härte in der Trauer feiern. Amen.